Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich habe eine Fachfrage.
An mich?
Ja.
Da bist du an der falschen Adresse, das weißt du
ja
nun wirklich.
Nee, ich bin an der richtigen Adresse. Ja? Du bist ja ein Experte für die Kieler Störche, für Holstein Kiel.
Ja.
Ich habe neulich gelesen auf der Homepage des NDR, www.ndr.de, auf der Homepage des Norddeutschen Rundfunks, nicht im Sportteil, sondern auf der Startseite, Kanadagänse nehmen Storchenhorste ein. Welche Konsequenzen hat das für die Kieler Störche?
Na, das ist eine Metapher. Also die Kanadagänse nehmen Storchenhorst ein. Das ist, ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt da einfach irgendwie.
Machst du dir Sorgen?
Mir fällt nichts ein.
Ist das gut für die Erstligasaison, für das Erstliga-Abenteuer von Holstein oder eher schlecht? Kanadagänse nehmen Storchenhorste ein. Ich kann das nicht so richtig einordnen. Ich dachte, ich wäre mit der Frage bei dir an der richtigen Adresse.
Nee, ich habe keine Ahnung. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Ja. Ich könnte jetzt diesen ganz alten Grenzbeamten-Gag bringen mit Gänsefleisch, mal bitte den Kofferraum aufmachen. Aber nein, also ja, ich habe es auch gelesen, aber ich...
Du hast es auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen. Das war jetzt irgendwie ein großes Thema, ne? Also ich meine, da weiß man natürlich auch, in welchem Bundesland oder in welchen Bundesländern wir im Norden zu Hause sind. Wenn es
in Hamburg, denke ich.
Wenn es auf der Eins steht, so dass die Rapsblüte ist, dass die Gänse die Störche verdrängen, dass mal wieder ein Bahnübergang kaputt ist, dass irgendwie ein Windrad.
Das war jetzt nicht über dem Bruch, sagen wir mal so. Es war nicht das Aufmacherthema, nicht das Top-Thema, nee. Aber es war auf der Startseite.
Delfin wieder in der Förde gesehen.
Ja, oder ein Wal, ein Finnwal. Ja,
Finnwal, ne? So genau.
Kleiner, wie heißen die ganz kleinen? Das sind Finnwale, ne? Oder sind das Buckelwale?
Och. Nee, die ganz kleinen sind Finnwale.
Finnwale, okay, gut.
Buckelwale sind das, was ich zur Meisterfeier immer nasche.
Panierter Buckelwal.
Der sieht aber auch nicht mehr so aus wie früher.
Meinst du jetzt nicht mehr so dünn wie früher?
Der fällt ja beim Duschen
vorne über
durch den Schlitz.
So dünn, ja, ist aber der jetzt ist, ich finde, er ist jetzt wieder ein bisschen dicker geworden. Also, aber kein Fettshaming gegen Rainer Kallmund.
Der hat jetzt ja auch einen Double mit sich rumzutragen. Ne?
Genau, muss er auch noch rumschleppen. Ich bin Fabian Wittke, ich fange mal ganz... bescheiden mit mir an. Gegenüber sitzt mir, wie immer, Michael August Thun. Wie heißt du nochmal? Ich muss mich einmal ganz kurz räuspern. Die meisten kennen dich nicht und deswegen ist der Name auch egal. Wir haben hier Nüsse auf dem Tisch stehen, Studentenfutter, weil du ja eher so ein bisschen, du hast es mir ja gesagt, in der vergangenen Woche so ein bisschen wieder Healthy Life gemacht hast. Deswegen, du bist jetzt quasi wieder
Benjamin Button. Ich habe nur noch jeden zweiten Tag Alkohol getrunken.
Das finde ich gut. Hier gibt es auch noch Laugenbrezel. Und jetzt habe ich mich gefragt, wir haben hier so ein Vitamin Water. Bist du Typ Prepare oder bist du Typ Reload?
Ich bin Reload, aber was hat das mit Alisa Schmidt auf sich? Deren Name steht hier auf dieser Flasche.
Alisa Schmidt ist eine,
ja, wer das ist,
100-Meter-Sprinterin, genau, die mal zur Welt-Sexiest-Athletin gewählt wurde.
Und seitdem bei Instagram sich genauso präsentiert und ganz viele Follower damit anlockt.
Ja, sollten wir vielleicht auch mal machen.
Auf Anstoß, genau, da könnt ihr uns folgen. Auf Instagram natürlich warten die Ultras auf die Tasse.
Ja, natürlich.
Ich trinke aus einer, aber eine steht hier noch unbenutzt und die wird nachher verlost.
Ja, genau.
Heute ist die große Verlosung. Die Justiziare des Deutschen Fußballbundes sind hier. Ich bin extra mit dem 7,5-Tonner gekommen, um die Tasse auch in einem Safe mitzubringen. Und nachher werde ich sie dann dem Gewinner persönlich vorbeibringen. Vielleicht macht das aber auch DHL. Das müssen wir nochmal off the records diskutieren. Ansonsten kann ich sagen, dass wir Montag aufzeichnen. Es ist 11.13 Uhr, 27. Mai 2024, zwei Tage nach dem DFB-Pokalfinale, wenige Tage vor dem Champions-League-Finale. Es ist ein bisschen was passiert. Vor allen Dingen ist ja letzte Woche, nachdem wir auf die Stopptaste gedrückt hatten, noch eine Menge passiert. Toni Kroos hat seine Karriere beendet. Stefan Kunz ist als Sportvorstand des HSV verpflichtet worden, als Nachfolger von Jonas Bold. Vincent Kompany wird wahrscheinlich tatsächlich Trainer beim FC Bayern und Hansi Flick tatsächlich, mit einem kleinen Fragezeichen versehen, Trainer beim FC Barcelona. Darüber werden wir reden. Vielleicht auch noch ein kleines bisschen über die Relegation heute Abend. Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum. Sollten wir vielleicht nicht zu tief einsteigen, für den Fall, dass einige uns erst morgen oder übermorgen oder gar nicht hören. Aber vielleicht sollten wir auch noch darüber ein paar Sätze verlieren. Hast du noch was? Wie war es beim Handball? Du warst beim European, nee, jetzt muss ich selber mal überlegen, European League Final Four in Hamburg, was nichts anderes ist als die Endrunde um einen europäischen Pokal, den die SG Flensburg-Handewitt gewonnen hat. Deswegen heißt die Folge im Subtitel heute auch Tempo-Gegenstoß.
Definitiv. Da bin ich gewesen. Mir ist ja heute aufgefallen, wir sind so ein bisschen schleppend reingekommen. Das lag vor allen Dingen an mir. Ich konnte diesen Graugänse, Wildgänse,
Kanadagänse.
Kanadagänse, genau.
Graugänse. Immer bei der Wahrheit bleiben.
Das wäre ja Hansi Flick gewesen. Konnte ich nicht so richtig kontern. Ich bin tatsächlich noch sehr, sehr müde. Ich habe gestern bis spät in die Nacht, aber da möchte ich auch kein Mitleid, bekomme ich von dir auch nicht. Du kennst es auch. Wenn man bei Turnieren ist, sportlichen Großereignissen oder besonderen Turnieren, wie jetzt ich am Wochenende bei diesem Handballding, dann arbeitet man manchmal noch bis spät in die Nacht oder man ist eben noch so voller Adrenalin, man steht vorher so unter Anspannung. Bei mir war es gestern so, ich war gar nicht so mega spät im Bett, ich würde sagen, es war so 0.30 Uhr, 0.45 Uhr, aber ich konnte nicht einschlafen. Kennst du das auch, wenn das Herz noch so nachschlägt und man das Erlebte noch so verarbeitet und man gefühlt hellwach ist, obwohl man gleichzeitig todmüde ist?
Weißt du, woran das bei mir liegt? Mein Kaffee, den ich morgens immer trinke, mein Kaffeepulver, war leer und dann habe ich mal die Marke gewechselt und dann hat meine Frau mir nach ein paar Tagen gesagt, weißt du auch nicht, dass du die ganze Zeit Espresso trinkst? Ich habe Kaffee wie Espresso getrunken. Jeden Morgen habe ich mir zwei gehäufte Löffel in den Kaffeefilter reingemacht und habe jeden Morgen zwei große Tassen, die sind genauso groß wie die Anstoßtassen, Espresso getrunken. Deswegen bin ich gerade so voller Energie. Das ist zumindest meine Interpretation. Aber ansonsten kenne ich das, was du beschrieben hast. Ich frage mich, hat Lars Christiansen wieder viele Tempo-Gegenstoßtore geworfen?
Nee, in diesem Fall nicht. Aber Emil Jakobsen hat ein paar gemacht oder Johan Hansen. Tempo-Gegenstoß nicht so viele von Johannes Goller, der Kapitän, der ja vor allen Dingen auch dann eher in der Abwehr oder am Kreis zu Hause ist. Und herausragend war Kevin Möller, muss man sagen, der Torhüter. Ja.
Ja.
Also der hat eine überragende Parade nach der anderen gemacht. Und das war wirklich ein...
Lars Christiansen war ja auch ein kleiner Witz, ne? Für die hier vielleicht nicht so im Handball zu Hause sind. Das war einer meiner Lieblingsspieler früher. Ich habe früher auch mal Handball gespielt, den fand ich super. Links außen der SG Flensburg-Handewitt in den 90er Jahren.
Es gab ja gestern auch an der Campushalle wieder einen Empfang. Da habe ich mich gefragt, ob es gestern denn die Campushalle war.
Oder die Flens Arena.
Oder die Flens Arena. Ja.
Wahrscheinlich war das immer so.
Genau, so klang das noch.
Das war bis kein Flens, aber so klingt ein Flens.
In die frühen Morgenstunden. Ja, es gibt ja auch den Lars-Christiansen-Platz da an der Campushalle. Lass uns nicht so sehr über die Handball-Bundesligen, über die Europa-Ligen oder die Champions-Ligen sprechen. Lass uns über Fußball sprechen. Da sind wir zwar auch nicht zu Hause, aber da fühlen wir uns wohl.
Über das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion. Kann man sagen, dass Bayer Leverkusen das Fußballspiel gewonnen hat und Kaiserslautern das Fackelspiel?
Ja, und wir wissen jetzt ja auch aus diesem Kessel, den der Rote Teufel mit einer Wahnsinnschoreografie da gerührt hat, da kommt jetzt ja Markus Anfang raus, das habe ich jetzt gelesen. Also das ist zwar noch nicht zu 100% bestätigt, aber Verein und Trainer sind sich einig, also alles auf Anfang beim ersten FC Kaiserslautern. Und auch wenn es in Berlin jetzt nur 0-1 ausging, muss man trotzdem sagen, es war ein hochverdienter Sieg für Bayer Leverkusen, oder?
Ja, obwohl Leverkusen mehr als eine Halbzeit in Unterzahl gespielt hat, aber man hat in den ersten 43 Minuten, als es noch 11 gegen 11 war, echt gemerkt, wie groß die Schwierigkeiten des FCK waren, den Passwegen zu folgen, und die Passgeschwindigkeit von Bayer Leverkusen ist natürlich auch viel höher als das, was Kaiserslautern in der zweiten Liga gewohnt ist, und selbst in Überzahl hatte Kaiserslautern bis auf zwei Distanzschüsse von Ragnar Ache. Einer war echt gefährlich, da musste Radetzky einfach mal ran. Den zweiten hat er relativ einfach gehalten, aber bis auf diese beiden Distanzschüsse von Ragnar Ache hatte der FCK dann auch nichts zu bieten, weil die Mannschaft platt wirkte. Und ja, das war, finde ich, Robert Andrich hat es hinterher in einem Interview gesagt, obwohl wir nur 1-0 geführt hatten, hatten wir die Sache relativ gut im Griff, und genau das war auch mein Empfinden. Zu Markus Anfang, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, das hast du mir hier im kleinen Vorgespräch vor Beginn dieser Aufzeichnung gesagt. Klar, der hat eine Vergangenheit beim ersten FC Kaiserslautern, aber ansonsten, ey, der hat es in zwei Jahren nicht geschafft, Dynamo Dresden von der dritten Liga in die zweite Liga zurückzuführen, ist dort jetzt wenige Spieltage vor Saisonende entlassen worden. Ich weiß nicht, ob das der richtige Mann für den ersten FC Kaiserslautern ist. Auf jeden Fall kein kreativer Schachzug von Thomas Heng, dem Lauterer Geschäftsführer.
Na, es hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, wie gut ist dein Umfeld? Hast du eine aufstiegsreife Mannschaft hingestellt bekommen? Stimmen die finanziellen Möglichkeiten? Ist das Team genau auch richtig zusammengestellt worden? Das kann ich alles bei Dynamo Dresden nicht beurteilen. Ich weiß auch, es hängt ja immer so ein bisschen dieses Damoklesschwert auch über Markus Anfang nach seiner Impfpass-Affäre.
Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nee,
aber ich wollte sagen,
mehr so auf die Qualitäten als Trainer.
Genau, das wollte ich aber trotzdem einfach nochmal mit hinzufügen. Das gehört ja trotzdem zur Gesamtperson Markus Anfang auch dazu. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch schon bewiesen, mit sind wir wieder bei Holstein Kiel, mit Holstein Kiel aus der dritten Liga in die zweite Liga aufzusteigen.
Lange her, ne?
Ist lange her, aber hat es geschafft.
2018 Relegation gegen Wolfsburg. Ja. Ja, ich sehe Markus Anfang ehrlich gesagt ein bisschen kritischer. Ich habe auch viele Interviews mit ihm nach Spielen gesehen, sowohl nach Niederlagen als auch nach Siegen mit Dynamo Dresden. Der hatte immer eine sehr kurze Lunte, eine sehr kurze Zündschnur. Der fühlte sich immer sehr angegriffen, war immer so im Verteidigungsmodus latent, hast du gemerkt. Es brodelt in ihm, es kocht in ihm. Ich tue mich schwer mit diesem Typen Markus Anfang und bin überrascht, dass der FCK den jetzt als Nachfolger von Funkel verpflichtet hat. Lautern hat jetzt, glaube ich, in den vergangenen, jetzt muss ich mal überlegen, ich kriege die Zahl nicht mehr hin, aber 13 Trainer in 10 Jahren, kann es sein? Also Friedhelm Funkel hat ja auf der Abschlusspressekonferenz nach dem Pokalfinale gegen Leverkusen auch noch seinem Verein, seinen Vorgesetzten, ein paar Worte ins Stammbuch geschrieben, dass man vielleicht auch eine Mannschaft zusammenstellen müsste, die auch den FCK-Fußball spielt, den Betzenberg-Fußball spielt, Spieler, die mit Leidenschaft spielen. Deswegen hat er ja so jemanden wie Zolinski, der schon aussortiert war, zurück in die Stammelf beordert, der ja auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat gegen Leverkusen. Und er hat auch gesagt, man muss einem Trainer einfach mal längere Zeit eine Chance geben. Und was die Vorgesetzten in Kaiserslautern, vor allen Dingen Thomas Heng, wohl gar nicht mögen, wenn sie von Trainern kritisiert werden, das ist Dirk Schuster zum Verhängnis geworden und Friedhelm Funkel mit seiner Art als Elder Statesman, als mittlerweile 70-Jähriger, hat das einfach mal gemacht und ich glaube, der hätte auch Bock gehabt weiterzumachen, aber da gab es wohl auch keine wirkliche Basis mehr.
Ja, lass uns nicht zu viel über Kaiserslautern sprechen, aber ich finde es trotzdem
eigentlich gut, wollten wir nur das Pokalfinale
Insights reden. Zu hören. Ja, wir haben wo hast du eigentlich vergangene Woche das Europa League-Finale gesehen? Zu Hause auf der Couch? Also Bayer Leverkusen in Dublin?
Ja.
Ja,
und
ja,
ich war nicht in Dublin.
Ich war es nicht in Dublin. Ich habe es mit meinem Kumpel Henning gesehen und das war so ein bisschen ja die Frage, was macht Leverkusen? Übrigens, ich habe es ja in der vergangenen Woche auch angekündigt. Da möchte ich mir nochmal selbst auf die Schulter klopfen und sage so, ich glaube, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl in dieser Europa League, in diesem Finale. Genauso ist eingetreten. Bergamo mindestens eine Klasse besser, Leverkusen überhaupt nicht im Spiel gewesen.
Geiles Pressing, ne? Also ja, wirklich unfassbar gut. Lookman hat natürlich das Spiel seines Lebens gemacht. Ja. Fabian hustet.
Ich weiß nicht, was hier los ist.
Ja. Kommt heute Whitney Houston von dir auf die Anstoß-Playlist?
Aber tomorrow is Judgment Day, eigentlich ja heute schon, was die Tasse angeht. Ja, das war ja auch die Frage, wie reagiert Bayer Leverkusen? Natürlich war jetzt auch Kaiserslautern ein nicht ganz ernstzunehmer Gegner im Vergleich zu Atalanta Bergamo. Aber trotzdem so diese angeschlagenen Leverkusener trotzdem nochmal zu beobachten, wie sie jetzt dieses DFB-Pokalfinale angehen.
Das war auch eine Challenge für
die. Fand ich schon, ja, definitiv.
Die kennen das gar nicht, so lange in Unterzahl zu spielen. Aber vielleicht noch ein paar Sätze zu Atalanta Bergamo. Genau. Ich war ehrlich gesagt nicht so gut auf das Finale vorbereitet. Ich wusste nicht, dass Bergamo, ich habe die selten live gesehen, also höchstens mal in der Zusammenfassung, wenn ich mir mal ein Europa-League-Spiel von Leverkusen bei RTL angeguckt habe, danach gab es ja noch Zusammenfassungen und die waren unwahrscheinlich diszipliniert, so stark im Pressing und oftmals ist es ja so bei Bayer Leverkusen, die Gegner brechen dann nach 60, 70, vielleicht auch erst nach 85 oder 90 Minuten ein. Das kann ja auch noch früh genug sein, weil Leverkusen ja viele, viele Tore in der Nachspielzeit erzielt hat. Aber Bergamo ist gar nicht eingebrochen. Ja. Die waren physisch auf dem absoluten Peak, die waren richtig gut drauf. Leverkusen hat sicherlich auch einen schlechten Tag erwischt. Unterm Strich verlierst du von 53 Pflichtspielen ein einziges. Jetzt kann man sagen, ausgerechnet dieses Wichtige, aber ein Double bestehend aus Meisterschaft und Pokal ist ja, glaube ich, für Bayer Leverkusen auch nicht so schlecht. Aber du hast vollkommen recht, Leverkusen war gegen Bergamo chancenlos.
Ja, und trotzdem
gegen den fünften italienischen Liga, mag man sich gar nicht vorstellen, ne?
Ja, und trotzdem muss man natürlich auch sagen, fühlt sich das komisch an. Nicht nur, dass du dann eben dieses Endspiel verlierst, sondern ich finde, Bei allem Respekt muss man auch vorsichtig sein, wie man das sagt, aber bei allem Respekt vor dem ersten FC Kaiserslautern, ein DFB-Pokalsieg als Bayer Leverkusen gegen Kaiserslautern ist natürlich auch dann doch eben mehr eine Pflichtaufgabe. Natürlich musst du dann den gesamten Weg auch bis hin ins Finale immer sehen, ist ja völlig klar. Aber trotzdem, dieses Endspiel ist wahrscheinlich eher so, das hätten sie auch mit der B, vielleicht sogar mit der C11 gewonnen.
Mal, das würde ich nicht sagen. Also zumal das Europa-League-Finale ja gerade mal 3 Tage her war. Mittwoch Dublin und Samstag Berlin. Da war nicht so viel Zeit für Regeneration. Und ja, die Bank von Bayer Leverkusen ist gut, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, sie hätten das auch mit einer C11 gewonnen. Also das war auch mit dieser Ausgangssituation 45 plus, weiß nicht, 4-5 Minuten in Unterzahl, das war jetzt nicht so einfach, aber es war dann auch nicht so schwierig, wie es vielleicht dieses knappe Ergebnis und die Tatsache, dass Kaiserslautern einmal mehr war, vermuten lässt.
C11 ist ein bisschen übertrieben, aber man stelle sich vor, und die Gedanken habe ich mir auch im Vorwege gemacht, sind natürlich jetzt ein bisschen müßig, aber man stelle sich vor, irgendwie hätte Bayer Leverkusen dieses DFB-Pokalfinale verloren. Und dann bist du deutscher Meister geworden.
Das wäre peinlich gewesen.
Und was wäre das für ein Gefühl gewesen? Du hast etwas...
Letzte Eindruck bleibt. Es wäre ein negatives Gefühl gewesen.
Ja, aber genau. Und das wäre total schizophren gewesen. Auf der einen Seite hast du das erreicht. Ne? Wir haben ja auch gerade eben in unserem kleinen Vorgespräch über diese, wie ich finde, sehr schöne Doku Nie mehr Vizekusen gesprochen. Ne? Also die es ja in der ARD Mediathek gibt, die es auch auf sportschau.de gibt. Eine sehr schöne Doku über das Erreichen der deutschen Meisterschaft. Du schaffst etwas, was es noch nie gegeben hat, was wie ein Brustlöser wirkt, wie ein Befreiungsschlag, wie so ein Tresor, wo du jetzt zum ersten Mal nach so und so vielen Jahren den richtigen Code gefunden hast und da öffnet sich diese schwere, schwere Tür und du sagst, wow, dann dahinter kommt der Heiligenschein, wow, Halleluja, alle sind froh und erlöst und erleichtert. Und dann reißt du dir eigentlich dieses Werk ein, indem du dann ja 2 Finalspiele verlierst, was jetzt ja nicht eingetreten ist. Aber genau wie du gesagt hast, dann wäre es eigentlich eine ganz komische Saison gewesen. Es wäre keine gute Saison gewesen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre immer noch eine gute gewesen, aber eine perfekte wäre eine gewesen mit 3 Titeln. Jetzt ist es eine sehr gute mit 2 Titeln und so wäre es einfach nur eine gute gewesen. Dann hätte man gesagt, ja immerhin ist Bayer Leverkusen das Team gewesen, das die Dominanz des FC Bayern durchbrochen hat.
Das hat mich so ein bisschen ganz kurz noch daran erinnert, wir haben ja gerade eben schon angerissen, SG Flensburg-Handewitt, vor der Saison haben sie gesagt, sie wollen mindestens einen Titel holen, sie wollten sich für die Champions League qualifizieren, sie wollten natürlich auch deutscher Meister werden, ist ja völlig klar, hatten aber auch so einen kleinen Umbruch, so, und jetzt haben sie die Champions League in diesem Jahr verpasst, die sind im DFB-Pokal-Halbfinale an Melsungen gescheitert.
MT Melsungen.
Ja, zum ersten Mal, weiß ich, glaube ich, so verloren in 19 Jahren Begegnungen überhaupt so gegen Melsungen. So. Also das heißt, da war eine ganz große Enttäuschung. Ich habe so einen ganz kleinen, ich habe hier so ein bisschen von dem Studentenfutter gegessen, so eine Nuss im Hals. Das ist ganz unangenehm in der Luftröhre. So, und jetzt...
Da muss ich ja noch mehr reden als sonst.
Jetzt hast du das verloren und deswegen möchte ich einfach nur sagen, dass das als Vergleich mal. Ne? Jetzt hast du genau im Pokal raus, Meisterschaft verspielt, Champions League auch und so und am Ende gewinnst du aber doch noch die European League und dann kannst du ja den Spielern keinen Vorwurf machen und sagen, das war irgendwie eine scheiß Saison. Und genauso ist es wahrscheinlich jetzt auch bei Leverkusen. Gott sei Dank haben sie noch diesen DFB-Pokal geholt.
Ich finde diese Doku auch deshalb gut, weil man noch tolle Bilder aus den 80er Jahren sieht, als die vor 7500 Zuschauern im Ulrich-Haberland Stadion ihre Bundesliga-Heimspiele ausgetragen haben. Da wird beispielsweise ein Ticketverkäufer interviewt, dem wird die Frage gestellt, was machen Sie eigentlich mit diesen ganzen Tickets, die jetzt nicht verkauft worden sind? Und er hat halt gesagt, dass die dann geschreddert werden oder keine Ahnung, die werden auf jeden Fall vernichtet. Mhm. Also das war so ein bisschen spitze Feder und man hat sich über den Bundesligisten aus Leverkusen lustig gemacht, den niemand interessiert.
Ja, auch so ein bisschen dieses damals noch so fast schon salonfähig sexistische, also ich will nicht sagen, dass es salonfähig war, aber auf jeden Fall irgendwie so, dass dieser Reporter da im On zu sehen war und eine Frau putzt vor dem Spiel am Wochenende die Sitzschalen und er steht dann so ein bisschen so daneben und würdigt sie nur so halb eines Blickes und fragt dann so, naja, für wen machen Sie denn die Sitzschalen hier sauber, ne?
Genau.
Und dann sagt sie so
eine tendenziöse Berichterstattung.
Oder?
Aber
und warte mal ganz kurz, noch, um die Szene noch aufzuklären und dann sagt sie, so, ja, also für die Zuschauer, dann sagt er so, naja, hier kommt ja eh keiner. Und dann sagt sie, ja gut, aber glänzen sollen die Schalen ja trotzdem. Also das war schon, ne?
Ja, beide haben recht. Es kamen relativ wenig Zuschauer. Aber jetzt waren es ja relativ viele in Berlin und das Stadion in Leverkusen, die Bayer Arena, ist immer ausverkauft gewesen. Und ich fand es erstaunlich, ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, ich habe die Fans von Bayer Leverkusen viel lauter empfunden als die des ersten FC Kaiserslautern. Die hatten natürlich auch viel mit ihrer Choreo und mit ihrer Pyroshow zu tun. Das hat sie vielleicht auch ein bisschen abgelenkt und davon abgehalten, ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen. Die Leverkusen-Fans waren auch akustisch für mich der Sieger. Und das fand ich sehr überraschend, weil der FCK natürlich eine viel größere Fanbasis hat und die auch wuchtiger ist und lautstärker ist, zumindest in meiner Erinnerung. Das war an dem Abend im Berliner Olympiastadion nicht so.
Was ich dir doch schon gesagt habe, Anstoß, Hörerinnen und Hörer wissen mehr, ich war doch auch schon gegen Karabakh Akdam im Stadion und habe ja gesagt, so, dass Leverkusen wirklich laut geworden ist und dass sich gerade noch mal in dieser Saison, aber das war auch eine Entwicklung schon aus den vorherigen Jahren, gerade aber in dieser Saison noch einmal die Fans mehr mobilisiert haben und die echt laut geworden sind. Natürlich passen da nur 30.000 rein in diese Bay-Arena, aber trotzdem, da ist richtig was nochmal herangewachsen. Und so eine erfolgreiche Saison, und auch wenn es dann vielleicht nur eine ist, wir denken uns nochmal in 2004 zurück, von vor 20 Jahren, bei Werder war diese Double-Saison auch eine unfassbare Initialzündung, was das Fanverhalten anging. Danach wurden die Mitgliederzahlen, danach sind die Mitgliederzahlen explodiert, danach sind so viele Fans noch dem Verein beigetreten.
Das Stadion war vor allen Dingen immer ausverkauft. Während der Saison war es ja längst nicht bei jedem Heimspiel ausverkauft.
Genau.
Das ist da erst so entstanden.
Und dieses Phänomen nehme ich so im vergangenen Dreivierteljahr, jetzt kann man natürlich auch mal sagen, so Erfolgsfans, aber so. Ich glaube schon, dass da richtig was entsteht und dass dieses Werkself-Image immer mehr weicht.
Ja, das Vizekusen-Image ist auf jeden Fall gewichen. Ja. Da wird, glaube ich, keiner mehr sich über den Verein lustig machen. Oder zumindest nicht mehr so oft. So, wir können, glaube ich, Bayer Leverkusen abhaken. Wir haben sehr ausführlich, nicht nur in dieser heutigen Folge, sondern auch in den vergangenen Wochen über den Double-Gewinner gesprochen. Vincent Kompanie. Letzte Woche hast du scherzhaft gesagt, wir könnten die Folge doch nennen, wenn Vincent Vater der Kompanie wird. Haben wir dann doch nicht gemacht. In der vergangenen Woche hieß die Folge irgendwie was mit Bayer Leverkusen, aber vielleicht sollten wir diese Folge genau so nennen. Wenn Vincent Vater der Kompanie wird, es verdichten sich die Anzeichen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich der FC Bayern mit dem FC Burnley, mit dem aktuellen Verein von Kompanie, geeinigt, ihn zu verpflichten. 10 bis 12 Millionen Euro Ablöse sollen von München nach England überwiesen werden. Für einen Trainer, ich finde, das wird immer verrückter, wenn schon solche Ablösezahlungen für Trainer geleistet werden. Ansonsten kann man sagen, die Liste der Absagen ist wahrscheinlich mittlerweile länger als Spieler, die auf Spielberichtsbögen erscheinen. Aber Kompanie wird's jetzt. Der 38-Jährige, der weitestgehend unbekannt ist als Trainer in Deutschland, weil er eben erst den RSC Anderlecht und den FC Burnley trainiert hat, mit dem er in die Premier League auf- und dann wieder abgestiegen ist. Was hältst du davon?
Ich finde es sehr, sehr mutig. Ich finde es für Bayern-Verhältnisse sogar sehr, sehr außergewöhnlich, dass du diese Geschicke und vielleicht sogar auch die Zukunft in die Hände eines noch recht unerfahrenen Trainers legst. Und das, glaube ich, wird auch die spannende Frage sein. Also das heißt, wie viel Verantwortung überträgt man am Ende tatsächlich Vincent Kompanie? Kann er die Greisen da überzeugen, was vielleicht Spielerverpflichtung angeht und wie groß ist das Vertrauen auch in ihn? Darf er sich jetzt wirklich mit Max Eberl zusammen einen Kader aussuchen? Darf er da seine Wünsche abgeben? Dieses Projekt, möchte ich es erstmal nennen, finde ich erstmal ganz gut. Auf der anderen Seite kann ich das auch noch nicht so richtig einschätzen, was wirklich dahinter steckt. Also Pep Guardiola zum Beispiel, der hat Vincent Kompanie in den höchsten Tönen gelobt, hat gesagt, bei den Spielen, als sie gegen Burnley gespielt haben, hat man total gemerkt, wie er die Mannschaft eingestellt hat, wie er sie aufgestellt hat, wie er aktiv mitcoacht und dass er ein herausragender Trainer sei, ein großes Trainertalent, aber der es eben auch schon schafft, entsprechende Mannschaften auf ein höheres Level zu bringen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite hat er bislang eben auch noch keine, ich sag jetzt mal, Weltclubs trainiert. Und ich würde den FC Bayern München, auch wenn sie momentan sportlich nicht dazu zählen, aber immer noch in dieses Regal stellen. Und Ja, ich glaube, was man braucht ist, das hat ja Jürgen Klopp auch immer wieder gesagt und ich glaube, das ist auch das, was wichtig sein wird für den Erfolg, dass man ihm Zeit geben muss und dass man ihm halt die Chance geben muss, eine Mannschaft zu entwickeln. Und dazu gehört sicherlich auch, dass man beim FC Bayern eine Next Generation einleitet, dass man sich von vielleicht auch einem Goretzka, von einem Müller langfristig, von starken Charakteren, von Kimmich vielleicht auch irgendwann mal trennt und dann eine neue Ära prägt. Und da bin ich mal gespannt, ob man ihm diese Zeit gibt. Aber prinzipiell, wie gesagt, finde ich es für den FC Bayern München sehr ungewöhnlich.
Ja, aber vielleicht waren auch einfach nicht mehr so viele Namen auf der offenbar ja sehr langen Liste übrig. Er hat 11 Jahre bei Manchester City gespielt, darunter 3 Jahre unter Pep Guardiola. Und du hast den Ex-Bayern-Trainer eben schon angesprochen. Er hat gesagt, wenn das passiert, also wenn Kompany Trainer in München wird, bin ich glücklich. Wahrscheinlich aber auch deshalb, weil er dann nicht ständig Max Eberl wegdrücken muss, ne?
Ja, ich meine, es könnte natürlich auch so ein bisschen Xabi Alonso Light sein. Und zwar Xabi Alonso, das sagen ja auch ganz viele, hat es geschafft, nicht nur, weil er Jahrzehnte auf Weltklasse-Niveau gespielt hat, aber das geschafft, das, was er vor allen Dingen auch durch die besten Trainer, die er hatte, die Skills, sag ich jetzt mal, zu adaptieren und sozusagen in sein eigenes Trainerleben zu implementieren. Und so ähnlich ist es ja auch bei Vincent Kompany. Er hat eine lange Zeit, 8 Jahre hast du gerade eben gesagt, unter anderem ja auch Pep Guardiola.
3 Jahre unter Pep gespielt.
Genau, unter anderem unter Pep Guardiola dann auch noch gespielt und hat er sicherlich auch. Und Pep Guardiola gilt als einer der besten und taktisch klügsten Trainer der Welt. Ja, sicherlich auch einiges gelernt. Und da kann ich mir vorstellen, wenn er dann ein guter Trainer ist, ja, wird er das sicherlich auch für sich mit aufnehmen. Das ist die Frage, wie er es weitergeben kann und wie er so tickt, ne? Und ob er das auch direkt schafft, bei einer Mannschaft wie dem FC Bayern München diese Autoritätsperson zu sein. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Und da, wie gesagt, das finde ich schon gewagt.
Also das Gütesiegel, das Pep Guardiola jemanden verleiht, ist offenbar ausreichend für den FC Bayern, um sich dann mit dieser Person auch näher zu beschäftigen, in diesem Fall sie ja sogar zu verpflichten. Interessant ist, er hat ja auch bei Man City mit Leroy Sané zusammengespielt. Und zu seinen Ex-Trainern gehört auch Huub Stevens. Ich habe das ja letzte Woche angesprochen, dass ich offenbar noch im Besitz eines Interviews bin, das ich mal mit Kompany, als er noch HSV-Profi war, geführt habe. Und im Hintergrund hörte man dann, wie Huub Stevens durch die Hotellobby tobte und immer lauter an uns herankam und das Interview dann abgebrochen wurde von Kompanys Seite, weil er wusste, dass sein Trainer was dagegen hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es leider nicht mehr. Das sollte eigentlich meinen, der eine überrascht den okay. anderen werden.
Ja.
Das wollte ich heute eigentlich einspielen. Ich habe es gesucht, aber ich habe es nicht mehr. Aber ja, das ist die HSV-Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie sehr Huub Stevens, Vincent Kompany geprägt hat. Wahrscheinlich war es eher Pep Guardiola, der ihn geprägt hat. Ich bin sehr gespannt. Noch ist ja nicht die Tinte trocken, aber wenn sich die beiden Vereine, der FC Bayern und der FC Burnley, geeinigt haben, dann ist es vielleicht nur noch eine Frage von Tagen oder auch Stunden. Vielleicht wird jetzt um 11.38 Uhr auch gerade in München das Foto gemacht und der Vertrag unterschrieben. Wir haben ja oft schon über vermeintlich feststehende Trainerwechsel zum FC Bayern in den vergangenen Wochen berichtet. Ralf Rangnick, auch der tauchte mal im Folgentitel auf. Am Ende wurde er nicht Trainer, sondern bleibt österreichischer Nationaltrainer. Bei Kompany bin ich mir aber zu 99,9999% sicher.
Darf ich dir noch ein Stück Kaffee nachschenken?
Unbedingt.
Aber was hältst du denn davon? Sag doch mal. Also Vincent Kompany, also es ist doch schon...
Es ist nicht Bayern-like, ist ein Bayern-like. Trainertalent zum Nachfolger von Thomas Tuchel zu machen. Aber aufgrund der vielen, vielen Absagen, die es bisher gab, ist es vielleicht dann auch ja the last man standing, also der letzte übrig gebliebene Kandidat. Und die Saison ist vorbei, die neue beginnt dann gefühlt in 5-6 Wochen mit der Vorbereitung und so allmählich brauchst du mal jemanden. Und so erkläre ich mir halt auch den Wechsel. Und für ihn ist es eine Riesenchance, dass er das macht, dass er sich das zutraut, finde ich total nachvollziehbar. Es kann ja auch klappen. Real Sociedad San Sebastian B, also die zweite Mannschaft von San Sebastian, war der Verein, den Xabi Alonso trainierte, bevor er nach Leverkusen wechselte. Möglicherweise, du hast es gerade angesprochen, dient das auch in München als Vorbild, aber man kann da jetzt nicht sagen, nur weil das bei Xabi Alonso funktioniert hat, muss es auch bei Kompanie funktionieren. Der hat ja mit dem RSC Anderlecht den FC Bayern Belgiens schon trainiert und mit dem FC Burnley immerhin einen Erstligisten aus England. Also so ein richtiger Rookie ist er ja nicht.
Nee, das stimmt. Ich bin auch mal gespannt. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, was die Bayern da so holen. Ich habe jetzt gelesen, dass Alex Garcia zu Bayer Leverkusen kommen soll.
Ein Spanier, ne? Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn, dass sich Bayer Leverkusen weitere Spanier in den Kader holt. Grimaldo will aber, glaube ich, weg und Frimpong will auch weg.
Aber was ich gehört habe, aber das ist noch nicht bestätigt, dass Vincent Kompany unbedingt Marcel Hartl holen will, weil der hat jetzt ja gesagt, jetzt hol ich nochmal den Salzstreuer raus und geh nochmal in die Wunde damit.
Nein, dass Marcel Hartl St. Pauli verlässt, das ist übrigens auch, glaube ich, nach dem Ende der Aufzeichnung letzte Woche passiert. Dass er jetzt in die Türkei wechselt zu Trabzonspor, finde ich ehrlich gesagt sehr überraschend. Klar kann man da sehr viel Geld verdienen, aber in der Türkei kann es dann auch sein, dass mal ein paar Monate gar kein Geld kommt. Und wenn man 3 oder 4 Mal in Folge verliert, dann, jetzt kommen ganz viele Klischees, aber es ist ja auch was dabei, da muss man vielleicht dafür sorgen, dass man eine gute Autowerkstatt hat, die zerstochenen Reifen schnell wieder wechselt. Und die Liga ist natürlich im Vergleich zur Bundesliga sportlich schwächer einzuschätzen. Das finde ich merkwürdig, wenn er denn dahin wechselt. Von Griechenland war ja auch die Rede, auch da kann man, ob bei Olympiakos Piräus oder Panathinaikos Athen, viel Geld verdienen. Jetzt offenbar Trabzonspor. Dass er St. Pauli verlassen würde, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, finde ich überhaupt nicht überraschend, weil das hatte man gesehen, das ist eine Auswechslung gegen Osnabrück, aber Türkei als Reiseziel kommt für mich jetzt auch überraschend.
Da waren jetzt tatsächlich ein paar Klischees dabei, aber ich habe zu diesem Thema tatsächlich mal mit dem großen Jupp Heynckes gesprochen, jetzt ohne Witz. Und Jupp Heynckes hat damals gesagt, rein sportlich sollte die Türkei für niemanden eine Alternative sein, weil er da das Niveau für im Vergleich zu den anderen europäischen Ligen nicht für gut heißt und das niemandem als sozusagen nächsten Schritt der Fortentwicklung empfehlen kann. Und die Frage ist natürlich immer so, genau das ist die Frage, woran hat es hier liegen am Ende? Ne? Woran
Ja, wenn du das drei- bis vierfache verdienst, dann liegt es am, du darfst den Satz zu Ende führen.
Dann liegt es am Geld?
Vielleicht liegt es am Geld.
Nein, genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass es am Geld liegt.
Aber das hat Marcel Hartl ja natürlich auch gesagt. Er hat gesagt, jetzt hat sich da etwas aufgetan, was nicht erwartbar war. Hat natürlich auch eine sehr interessante Karriere zurückgelegt. Ne? Arminia Bielefeld, dann irgendwie St. Pauli, war auch nicht unbedingt zu erwarten, dass man da jetzt in die erste Liga aufsteigt. Und mit so einem Aufstiegsstrudel wirst du dann natürlich auch nach oben gespült. Und dann ist es im fußballerischen Leben so. Aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es nicht vielleicht auch Möglichkeiten gegeben hätte, ich sag mal jetzt, weiß nicht, 1-2 Millionen in der Fußball-Bundesliga zu verdienen.
Und dann Borussia Mönchengladbach soll ja auch interessiert gewesen sein.
Aber da spielt ja schon Philipp Sander auf seiner Position.
Nee, Sander ist ja ein Defensiver. Hartl ist ja ein offensiver Mittelfeldspieler, der teilweise falsche Neun gespielt hat. Paul Wanner vom FC Bayern steht auch auf der Einkaufsliste oder Ausleihliste von Borussia Mönchengladbach. Oh, jetzt machen wir hier schon so ein bisschen Transfer-Gossip. Ich wollte
auch noch mal eine Sache ganz kurz erzählen, und zwar zu heute Abend. Das, was wir vielleicht ja dann doch zur Relegation, zum Rückspiel sagen können, zu Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum. Ich habe ja investigativ wieder meine Augen und Ohren offen gehalten, und zwar weiß ich jetzt tatsächlich, was da in der Kabine vorgefallen ist, weshalb Manuel Riemann nicht für diese Spiele in den Kader berufen wurde, weil er sich nach dieser Niederlage in Bremen vor die Mannschaft gestellt hat und gesagt hat, dass sie im Prinzip alle keine Fußballer sind, alle kein Fußball spielen können, dass es alles Idioten sind, dass es mit denen keinen Spaß macht. Also es ist tatsächlich vor der Mannschaft eskaliert, und daraufhin hat man ihm gesagt, okay, dann verzichten wir jetzt auf dich.
Ja, aber der Ersatz, Andreas Lute, war ja einer der schwächsten Bochumer an dem Tag. Und der beste Mann auf dem Platz, Christos Zolis. Wir müssen nicht das Spiel, das hier nun auch schon ein paar Tage zurückliegt, analysieren. Aber ich glaube, in Düsseldorf wird man direkt neben die Campino-Statue eine Christus-Statue bauen. In Gedenken an Christos Zolis. Was für ein geiler Kicker. Hat fast eine Ecke direkt verwandelt. Die führte jetzt zum Eigentor von Hofmann. Und das hat er danach noch 2-3 Mal versucht. Und Andreas Lute, der Ich meine, dass der Torwart die Schwachstelle ist bei Bochum, das hätte ich mit meiner Analyse, mit meinen Analysefähigkeiten auch hinbekommen. Und Solis, der hat's immer wieder offengelegt, wie schwach und wackelig dieser Lute ist, wie anfällig die Bochumer Mannschaft ist und wie dilettantisch die sportlichen Entscheidungen des VfL Bochum in den vergangenen Wochen gewesen sind. Also auch Heiko Butscher als Trainer hat ja der Mannschaft keinen Impact gegeben. Die Frage ist eigentlich jetzt nur im Rückspiel, stürmen die Zuschauer vor Ablauf der 90 Minuten oder nach Abpfiff auf das Stadion? Kleine Reminiszenz an 2012, da gab es ja das Relegationsspiel gegen Hertha BSC. Da hat sich auch der damalige Zweitligist Düsseldorf gegen den damaligen Erstligisten aus Berlin durchgesetzt. Düsseldorf ist durch. Es ist nur schade, dass sie Christoph Zollis in Düsseldorf vielleicht nicht halten können. Der gehört der Norwich City. Es gibt eine Kaufoption, die liegt bei ungefähr 5 Millionen Euro. So wird es kolportiert. Das Geld muss Düsseldorf zusammenkratzen, weil das ist ja ein überragender Spieler. Der ist noch besser in Form als Marcel Hartl in der Rückserie beim FC St. Pauli.
Ja, und auf der anderen Seite ist auch das eingetreten, was wir auch so ein bisschen prognostiziert haben. Du hattest ja gesagt, dass es diese...
5 Millionen sind übrigens nicht mal ein halber Bayern-Trainer.
Das stimmt.
Der kostet 10 bis 12.
Okay.
Ist mir gerade eingefallen.
Okay. Was ich sagen wollte ist, du hast ja letzte Woche diese These mitgebracht, die nicht von dir stammt, dass Bochum Favorit sei in dieser Relegation. Und da hatten wir beide drauf reagiert und gesagt, so dass wir das anders sehen, weil es auf der einen Seite diesen Flow gibt, der Düsseldorf, und auf der anderen Seite eben auch diese bessere Stimmung. Und auf die möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz eingehen. Und zwar ist es wirklich so, dass in Bochum momentan eine sehr, sehr schlechte Stimmung herrscht. Also die Mannschaft in Einzelteile zerlegt, da funktioniert es nicht mit dem. Da gibt es Grüppchen für den Trainer, da gibt es Grüppchen gegen den Trainer, und so kannst du, das ist jetzt auch vielleicht irgendwie eine Floskel, aber so glaube ich, kannst du dann, wenn du eine sportlich so ausgeglichene Paarung hast, kannst du keine Relegation bestehen.
Ja, die Bochumer müssen ja von Glück reden, dass sie nicht mit 5 oder 6 Toren Unterschied verloren haben. Also das war ja ein Powerplay, würde man im Eishockey sagen, dass Düsseldorf da in der zweiten Halbzeit aufgezogen hat. Ja, die Sympathien, die ich für den VfL Bochum habe, die habe ich häufiger hier schon mal zum Besten gegeben. Schade, dass dieser VfL absteigen wird, aber es ist absolut verdient, dass diese starken Düsseldorfer in die Bundesliga aufsteigen werden.
Ja.
Da wir jetzt schon so zwischen den Ligen sind, die Relegation ist ja weder so richtig erste Liga noch so richtig zweite Liga. Keiner von den beiden weiß ja, wo die Reise hingeht. Nach dem Hinspiel wissen es jetzt beide. Aber vor dem Hinspiel wusste das keiner. Das gilt ja auch so ein bisschen für Stefan Kunz und den HSV. Da fand ich witzig, Stefan Kunz, der war ja mal ARD-Experte, ne? Ich habe seine Nummer in meinem Handy. Den rufen wir jetzt mal an. Nein, wir rufen ihn nicht an. Aber ich wusste, dass ich seine Nummer habe und habe witzigerweise einfach mal geguckt, was für ein WhatsApp-Foto hat der eigentlich. Das an dem Tag, als er Sportvorstand wurde beim HSV. Er hat die HSV-Raute als WhatsApp-Foto. Und dann gibt es ja diese Info, man kann ja noch so einen Spruch dazu schreiben. Bei ihm steht Hamburg meine Perle. Also er identifiziert sich.
Hat er auch das Wappen schon geküsst? Schläft er in HSV-Bettwäsche?
Nein, er hat die Raute als WhatsApp-Foto und diesen Hamburg meine Perle. Wir kennen den Song von Lotto King Karl, der ja jahrelang vor Anpfiff der Spiele im Volksparkstadion lief. Den hat er als Spruch, als Statusspruch oder als Statusinfo. Er identifiziert sich voll und ganz sehr früh schon mit dem HSV, trägt die Raute im Herzen. Und ich finde, ihm ist bei der Antritts-PK ein Riesengag gelungen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Dass ihm Steffen Baumgart wieder folgt?
Nee, also er wurde ja zu Recht gefragt, was passiert nun mit Steffen Baumgart? Und dann hat er halt ausgeholt, 20, 30 Sekunden, den Trainer in Frage zu stellen, das wäre ja nicht HSV-like. Natürlich bleibt Steffen Baumgart. Er hat noch keine gesamte Vorbereitung gehabt und so weiter und so weiter. Aber diesen Satz, den Trainer in Frage zu stellen, wäre ja nicht HSV-like. Das war ein super Gag. Und ich glaube, Kunz weiß gar nicht, dass ihm da ein Spitzengag gelungen ist.
Ich fand es irgendwie am Ende ganz charmant, dass er ja dann auch noch gesagt hat, so ja, und seine Belegschaft möchte er jetzt einladen, da gibt es jetzt irgendwie noch Franzbrötchen und ne, hat sich da dann...
Er wusste
noch
aber nicht genau, wie die heißen, die
Franz. Nee, aber hat sich da genau noch so ein bisschen soufflieren lassen und dass er dann am Ende auch noch sagt, da ging es ja irgendwie darum, als im Vorwege spekuliert wurde, darf jetzt Baumgart bleiben oder darf er nicht bleiben, dass irgendwie die Tochter und Steffen Baumgart ihm nicht mehr auf Instagram folgen und ja. So. Und das aber so ganz, das hat er so ganz schön wegmoderiert. Dann hat er gesagt, so und übrigens, Steffen Baumgart folgt mir wieder. Das fand ich irgendwie, das fand ich schon cool. Also das fand ich schon so klopsche Züge, dass er das einfach
was,
so...
Was alles eine Relevanz bekommt, ich finde das so unfassbar unspannend und uninteressant. Aber man muss es kurz mal erklären. Steffen Baumgart hat einen Instagram-Account, den pflegt er nicht selber, sondern seine Tochter. Und die ist irgendwie Stefan Kunz entfolgt. Keine Ahnung, warum. Und das ist dann die Erklärung.
Jürgen Klopp ist jetzt auch bei Instagram für die Fans.
Ja.
Hat jetzt einen eigenen Account und hat gezeigt, dass er jetzt Paddle spielt. Ist auch ins Paddle-Game eingestiegen.
Paddle? Hast du das mal gemacht?
Paddle? Ja. Mit unserem Freund und Kollegen Phil Hofmeister haben wir das mal gespielt. Der kann das gar nicht mal so gut, aber wir haben das trotzdem gemacht. Und ich habe das auch hier in Hamburg mal gemacht.
Der schwitzt viel dann auch, ne?
In Hamburg gibt es, der schwitzt unfassbar viel, ja. Zu viel auch, muss man sagen. Der gerät schnell ins Schwitzen.
Ich bin mal gespannt, ob da jetzt in den nächsten Tagen eine WhatsApp kommt von ihm. Das hieße, er würde die Folge hören. Ja. Wenn nichts kommt, dann wissen wir, dass er unseren Podcast nicht hört.
Ja, genau. Der kommt immer nur in dieser Folge oder beziehungsweise interessiert sich nur für
Bergfolge.
In der Wanderfolge,
ja, genau.
Berg- und Wanderfolge.
Wollen wir nach Barcelona thematisch wandern? Ich finde, wir sollten ein paar Sätze noch zu Hansi Flick verlieren.
Und zu Toni Groß müssen wir auch noch.
Ja.
Und zum Champions-League-Finale.
Oh, haben wir noch viel auf der Uhr. Apropos Uhr. Oh, wir senden schon seit 40 Minuten. Aber Xavi ist ja bei Barcelona gefeuert worden. Es ist auch da, genau wie bei den Bayern, noch nicht klar, dass Hansi Flick neuer Trainer wird. Das war ja auch so ein Hin und Her zwischen Xavi und Barca. Ne? Also Xavi ist ja eine absolute Vereinslegende. Im Januar hat er seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Im April hat er die Rolle rückwärts gemacht, hat gesagt, ich mache doch bis 2025 weiter. Dann hat er Kritik geäußert an der finanziellen Situation des Vereins, an der Qualität des Kaders und jetzt eben diese Wende. Ich frage dich, ist das ein Zickzackkurs oder ist das schon ein Flickflackkurs?
Es ist ein Flickflackkurs. Und ich kann mir vorstellen, kennst du das, wenn man so in neue Wohnung einzieht und sich sein eigenes Internet einrichtet, dann stolpert man mancher...
Das dauert 2 Wochen meistens, ne?
Aber man stolpert ja manchmal darüber, dass es so ganz lustige WLAN-Namen gibt.
Ja.
Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass Hansi Flick sich da so ein WLAN anschafft und installiert. Das nennt er dann Qatar WLAN.
Oder Graugänse.
Oder Graugänse.
Ich will jetzt nicht wieder mit den Kanadagänsen anfangen. Aber Hansi Flick...
Also das ist für ihn schon eine spektakuläre Adelung, oder?
Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen...
Also ich meine ganz im Ernst, Hansi Flick, Triple-Quadruple-Nationaltrainer Barcelona, also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
Ich auch nicht, aber in der Vergangenheit... haben wir das Spiel nicht sogar zusammen gesehen während Corona? Haben wir nicht das 8:2 zusammen gesehen, frage ich mich gerade. War das nicht nach Namensschlussaufzeichnung?
Das kann gut sein. Auf jeden Fall haben wir das Champions-League-Finale damals gesehen.
Ja genau, das war ja gegen Paris, das hat Coman entschieden.
Bei David.
Aber damals gab es ja das Viertelfinale in der Champions League, in dieser Corona-Saison 2020. Die Bayern schlagen Barcelona 8:2.
War das nicht bei meinen Jura-Nachbarn?
Ja, ich glaube ne? Genau. In deiner alten Wohnung, im ehemaligen Noble-Nobel-Viertel. Und damals war Hansi Flick Trainer. Der muss in diesem Spiel die Verantwortlichen des FC Barcelona so nachhaltig beeindruckt haben. Ich finde, nach den Misserfolgen der deutschen Nationalmannschaft kannst du als internationaler Topclub nicht auf die Idee kommen, Hansi Flick als Trainer zu verpflichten. Dass der noch so hoch gerankt wird im internationalen Fußball, finde ich total überraschend. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
Ja, auf der anderen Seite hat er es eben auch geschafft, diese Titel zu holen und ich kann
mir vorstellen. Darf ich das auch machen?
Ja, bitte. Und wahrscheinlich ist das noch das, was nachhalt. Höchstwahrscheinlich hat er auch einen sehr guten Berater, der ihn immer wieder ins Spiel bringt. Und weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Dass er jetzt jetzt versucht er diesen Deckel abzumachen. Ihr wisst doch ganz genau, diese Deckel sollen dranbleiben. Diese Plastikdeckel. Damit die nicht in Schildkrötennasen irgendwann wieder zu finden sind. Aber Michael Augustin macht diesen Deckel ab.
So große Nasenlöcher hat keine Schildkröte.
Ich möchte nochmal ganz kurz eine Sache zu Ende bringen. Und zwar kann ich mir wirklich vorstellen, jetzt, also das ist zumindest meine These, rund um diese Bayern-Trainer-Suche-Farce, muss man jetzt schon fast sagen, wurde ja dann auch wieder Hansi Flick gehandelt. Und alleine deshalb, weil er bei den Bayern gehandelt wurde, wurde er wahrscheinlich nochmal ein heißeres Eisen. Und dann hast du natürlich als Berater die Argumente auf deiner Seite und kannst sagen so, also Leute, der hat mit dem Bayern alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Er ist Nationaltrainer geworden. Er war damals auch schon...
aber kein erfolgreicher. Der zweite,
nein, das weiß ich,
nach aber, Erich Ribbeck, der erfolgloseste deutsche Nationaltrainer. Ich verstehe es nicht. Wirklich.
Lieber Michael Augustin, ich möchte nur einen Satz zu Ende bringen. Ich sag, als Berater ist es so. Und er hat natürlich dann die Erfahrung und er ist natürlich auch Weltmeister geworden mit Jogi Löw zusammen. Wie gesagt, hat da auch entsprechend ja die Bayern-Titel eingefahren. Und alleine, dass er wieder bei den Bayern gehandelt wurde, hat ihn interessant gemacht. Und dann hat der Berater gesagt, so pass mal auf, entweder steigen wir in intensive Verhandlungen mit den Bayern ein und dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht beim FC Barcelona vielleicht auch aus Mangel an Alternativen so eine kleine Torschlusspanik bekommen hat und gesagt hat, okay, komm, wir machen das jetzt mit Hansi Flick.
Oder Marc-André Ter Stegen und Ilkay Gündoğan sind ins Büro des Managers zitiert worden. Kennen Sie Hansi Flick? Sagt Ihnen der Name was? Ja, den kennen wir. Gut, den nehmen wir. Vielleicht ist auch nochmal die Amazon Prime Doku da mit den beiden besprochen worden. Vielleicht gibt's die aber auch nicht auf Spanisch, deswegen wissen die gar nicht, was da so los war um die WM in Katar herum. Also ich will nochmal meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen.
Vielleicht war es aber auch so, dass Marc-André Ter Stegen ins Büro zitiert wurde und gefragt wurde, ach, weißt du was, wer soll nächste Saison Trainer bei euch werden? Und da hat Marc-André gesagt, ist mir Lattek. Und dann hat er gesagt, so, ach ja, guck mal, Lattek, das ist ja auch ein deutscher Trainer gewesen. Der hier
auch bei Bayern.
Auch bei Barcelona.
Ja, stimmt.
Und dann hat er gesagt, so, komm, wir holen jetzt Hansi.
Vielleicht wurde auch Robert Lewandowski gefragt, der hat ja unter Hansi Flick viele Tore geschossen. Was halten Sie von Hansi Flick? Viel.
Also was man ihm ja in jedem Fall, jetzt mal Nationalmannschaft ausgeklammert, aber was man ihm ja auf jeden Fall zugute heißen muss, dass er immer den Ruf hatte, dass er für ein Wohlfühlklima gesorgt hat. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Spieler, die unter ihm mal gespielt haben, sagen, so, das ist ein sehr umgänglicher Trainer. Ist die Frage natürlich, ob der FC Barcelona ihm folgen wird, aber vielleicht ist es auch genau das, was der FC Barcelona braucht. Ein Trainer, der für gute Stimmung sorgt, weil ich meine, Stars haben sie genug.
Meinst du, der paukt schon Spanisch? Oder vielleicht kann das ja auch.
Hansi? Ja. Hans Dieter.
Ich find's echt merkwürdig.
Ist es Hans Dieter, wie da am Eingang steht?
Du wolltest noch über das Champions-League-Finale sprechen. Da hat der FC Barcelona nichts mit zu tun. Am 1. Juni, am kommenden Samstag, am kommenden Sonnabend, wie wir hier in Norddeutschland sagen, treffen die Sonnabend. Königlichen auf die Schwarz-Gelben. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Fabian sagt uns, wie das Spiel ausgeht.
Ich glaube, dass Borussia Dortmund die Champions League gewinnt. Überraschenderweise.
Natürlich.
Ja, glaube ich wirklich. Also ja, das ist natürlich...
Gegen den Trend tippen.
Gegen den Trend tippen.
Aber ja, du hast ja auch auf Bergamo gesetzt.
Ja.
Ja. Aber kannst du es begründen oder...
Ich kann es...
Oder war dein Morgenurin schwarz-gelb?
Nein, ich kann es in dem Sinne nicht wirklich begründen, weil die Statistik und alles drumherum natürlich gegen Borussia Dortmund spricht. Man könnte in Richtung Real Madrid argumentieren, dass Real Madrid auch zum Beispiel gegen Manchester City nicht wirklich stark gespielt hat, aber sich dann am Ende doch durchgesetzt hat. Sie haben diese individuelle Klasse. Sie sind auch gegen die Bayern wieder zurückgekommen. Sie können nach Rückstand zurückkommen. Dafür sind sie einfach so stark. Sie brauchen nicht viele Chancen. Sie haben herausragende Spieler. Sie haben einen Toni Kroos, der sicherlich jetzt auf seiner Abschiedstour auch nochmal alles zeigen möchte. Sie haben diesen herausragenden Sturm da vorne. Sie haben Jude Bellingham, der wertvollste Spieler übrigens gerade mit über 180 Millionen auf transfermarkt.de, so steht es da, der Welt ist so. Den haben sie da, der reüssiert, wie man so schön sagt, vom Allerfeinsten.
Jetzt gibst du ja ganz viele Argumente hier gerade preis, die für den anderen Tipp sprechen.
Aber das Ding ist ja, weil du mich ja nie ausreden lässt, ist es ja so, deswegen komme ich zum anderen Teil, zum zweiten Punkt, hinter dem Komma ja auch immer gar nicht. Genau, so das sind die Vorzeichen und deswegen hat Borussia Dortmund eigentlich, wenn man so will, kaum eine Chance, aber trotzdem traue ich es ihnen zu, weil sie es eben auch gezeigt haben, dass sie auch gegen vermeintlich stärkere Gegner, wie zum Beispiel auch gegen Paris Saint-Germain, ja, und jetzt kommt wahrscheinlich das Argument, Paris Saint-Germain ist aber nicht so stark wie Real Madrid, sehe ich ganz genauso, aber trotzdem haben sie es gezeigt, dass sie es zusammen schaffen können, dass sie vielleicht, wenn sie ihre Chancen, ihre wenigen Chancen dann auch nutzen, mit der Wucht des Niklas Füllkrugs, mit vielleicht auch der Wucht eines Mats Hummels nach Standardsituation, vielleicht auch nochmal mit einem Marco Reus hinten raus als Einwechselspieler, als zusätzliche Waffe, vielleicht auch mit einem Karim Adeyemi, der, wenn er richtig Bock hat, auch mal Weltklasse andeuten kann in Dribblings mit seiner Geschwindigkeit, mit einem Jadon Sancho, der jetzt nicht nominiert wurde, der aber auch in der Champions League richtig Bock hat und auch ein für mich sehr, sehr überdurchschnittlicher Spieler ist. Wenn Nico Schlotterbeck seine Fehlerquote gering hält und wenn Gregor Kobel über sich hinauswächst, dann traue ich Borussia Dortmund das auch zu. Das muss alles zusammenkommen, aber irgendwie habe ich das im Gefühl, dass das so kommt.
Ich traue Borussia Dortmund das nur zu, wenn es einen ähnlichen Spielverlauf gibt wie im Pokalfinale, sprich wenn Real Madrid, meinetwegen Antonio Rüdiger, nach 43 Minuten vom Platz fliegt. Ansonsten wird Dortmund da keine Chance haben, glaube ich. Ich sehe aber vor meinem geistigen Auge, da hinten am Horizont sehe ich in der 87. Minute oder nee, nach Spielende, Reus wird erst eingewechselt, Marco Reus und Toni Kroos Hand in Hand vom Rasen gehen. Beide werden sich in den Armen liegen und auf die glorreiche Karriere zurückblicken. Die und von Marco Reus wird allerdings ungekrönt bleiben.
Genau, und Toni und Marco Reus sagt dann zu Toni Kroos: Ach ja, was war das für eine intensive, lange Karriere? Und sagt Toni Kroos: Wieso war? Ich fahre jetzt noch zur EM.
Ja, genau. Das könnte passieren.
Was haben wir noch? Ich habe noch eine Frage. Hatten wir die schon in der vergangenen Folge?
Wir haben vor allen Dingen zwei Sachen noch. Wir müssen die Tasse noch an den Mann oder an die Frau bringen und wir haben noch eine Kultrubrik, die auf ihre auf die Erkennungsmelodie wartet.
Definitiv. Ein Zuhörer Hen hat noch uns gefragt über Instagram, ob wir jetzt, weil er HSV-Fan ist, trotz des Aufstieges der beiden Kultmannschaften St. Pauli, Holstein Kiel in der kommenden Saison auch nochmal die Zweitliga weiter streifen.
Selbstverständlich. Ich habe heute überhaupt nicht über den FC St. Pauli gesprochen, nur weil du mich nach Marcel Hartl gefragt hattest. Ja. Aber der ist ja demnächst bei Trabzonspor aktiv und ist somit ja kein Angestellter mehr des FC St. Pauli. Logischerweise werden wir auch weiter über die zweite Liga sprechen. Die zweite Liga hat ja nochmal prominenten Zuwachs bekommen. Den ersten FC Köln, Hertha, Schalke sind schon da, Hannover, der HSV. Die zweite Liga ist nach wie vor mega spannend und wird immer wieder vorkommen. Preußen Münster.
Ja.
Ja, richtig.
Und entweder Wien Wiesbaden oder Regensburg.
Das wäre der Wahnsinn, wenn Joe Enochs mit Jahn Regensburg aufsteigen würde. Joe Enochs ist in der Jahrestabelle Tabellen 18. der dritten Liga und hat trotzdem die Chance, mit dem Jahn in die zweite Liga aufzusteigen. So.
Was machen wir? Machen wir jetzt erst die Auslosung? Nee, wir machen die Auslosung ganz am Ende, oder?
Ja, klar. Wir müssen die Spannung so hoch wie möglich halten.
Wollen wir denn zur Kultrubrik kommen?
Sehr gerne.
Dann würde ich sagen, fahren wir sie ab. Hier ist für euch
das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
So, da sind wir wieder. Ich freue mich wirklich so, es geht so in Richtung EM. Es ist nach wie vor warm draußen.
Fabian tippt an seinem Handy rum.
Soll ich schon anfangen?
Kannst du machen. Also ich kann dir sagen, es gibt von mir ein Quiz zu einem Spieler, der ein sehr emotionales Wochenende hinter sich hatte und der noch ein letztes großes Turnier vor sich hat. Ob es ein erfolgreiches Turnier wird, weiß ich nicht, aber man könnte sagen, er hat eine große Zukunft vor sich.
Okay. Ach ja, dann nehme ich mir jetzt mal so ein Stück, mal jetzt, wo mein Hals wieder frei ist, ein Stück Laugenbrezel und lausche gerne deinem Quiz und hoffe, dass ich die ein oder andere richtig
Antwort nicht nur lauschen. Habe. Also, es gibt 11 Behauptungen zu Toni Kroos, der ja am vergangenen Wochenende zum letzten Mal im Estadio Santiago Bernabeu für Real Madrid aufgelaufen ist. Seine Kinder hätten ihn gekillt, als er nämlich die drei Kinder in Toni Kroos Trikots sah, gemeinsam mit seiner Frau Jessica, da liefen dann die Tränen und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Jetzt kommen, wie gesagt, 11 Behauptungen zu Toni Kroos. Du sollst mir sagen, stimmt oder stimmt nicht? Seine Mutter war in den 80er Jahren 10-mal DDR-Meisterin im Badminton.
Das stimmt.
Das stimmt. Zweitens, Toni Kroos war als Kind Joan Miku und Werder Bremen-Fan.
Das stimmt auch.
Das stimmt auch. Drittens, er begann als Kind beim Rostocker FC mit dem Fußball.
Mm-mm, beim Greifswalder.
Beim Greifswalder SC. Ja. Genau. Stimmt. Viertens, Toni Kroos hat 3 Kinder. Sie heißen Leon, Emily und Wim.
Er hat 1 Tochter und 2 Jungs. Leon, ja. Emily und Wim.
Ja.
Nee, Wim heißt er nicht, oder?
Stimmt, der heißt Finn.
Wim. Wim heißt er, genau, heißt Wim. Finn.
Ja, Finn. Okay, ja. Sehr gut, sehr aufmerksam. Fünftens, Toni Kroos spielte für 3 Bundesliga-Vereine. Den FC Bayern, Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim.
Er spielte nicht für Hoffenheim.
Stimmt.
Aber David Alaba.
Richtig. Deswegen bin ich auch auf Hoffenheim gekommen.
Bitte?
Sechstens, in seinen 10 Jahren bei Real Madrid gewann er bis jetzt 4-mal die Champions League.
Nee, ich glaube, er hat sie 5 oder 6-mal gewonnen. 6-mal, ne?
Nee, er hat sie 5-mal gewonnen, aber 1-mal mit den Bayern. Und 4-mal mit Real. Also das war richtig, was ich gesagt habe. Bis jetzt, er kann sie ja am Samstag mit Real Madrid zum 5. Mal.
Aber du hast gesagt mit Real Madrid?
Nee, bei Real Madrid.
Ah, okay.
Genau.
Okay.
Siebtens, okay. Er wechselte 2014 für 25 Millionen Euro vom FC Bayern zu Real Madrid.
25 Millionen, ich glaube, er ging ablösefrei dahin, oder?
Nee, es waren tatsächlich 25 Millionen Euro oder heute würde man wahrscheinlich sagen nur 25 Millionen Euro. Es waren 25 Millionen Euro.
Oder meine Oma würde sagen 50 Millionen Mark.
Ja, und heutzutage zahlen die Bayern die Hälfte dafür, dass sie einen Trainer vom von Krass. Einem englischen Absteiger kriegen. Achtens, nach seinem 5. Champions-League-Titel, 1 mit den Bayern, 4 mit Real, hat er im ZDF Reporter Bela Reti angemotzt. Du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Dann stellst du mir 2 so Scheißfragen. Das ist Wahnsinn!
Das stimmt fast. Der Reporter war Nils Kaben.
Ja.
Und so wie mit einem schönen Wintergarten von Kaben, denn einen guten Kaben muss man haben. Gab es früher mal so eine Wintergartenwerbung im Radio. Kaben, mein Wintergarten, denn einen Kaben muss man haben.
Die kenne ich nicht,
okay.
Aber ich kenne sowohl Bela Reti als auch Nils Kaben und es war Nils Kaben. Neuntens, sein erstes großes Turnier, man könnte auch sagen, sein erstes großes Turnier war die EM 2008.
Sein erstes großes Turnier 2008, das war in Österreich und in der Schweiz. Es gab dieses Spiel, bei dem das Bild ausfiel,
ja.
Und Bela Reti das wie ein Hörfunkkommentator kommentieren sollte, aber trotzdem ein bisschen mehr zu viel beschrieben hat. War er da schon dabei? Ich glaube, da war er noch nicht dabei.
Richtig, er war 2010 bei der WM in Südafrika zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft bei einem großen Turnier dabei. Zehntens, sein Vater Roland Kroos arbeitete sowohl für Hansa Rostock als auch für den FC St. Pauli.
Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht bei St. Pauli war. War nicht, oder?
Er war bei Hansa Rostock so ziemlich alles. Nachwuchskoordinator, ja. Hat verschiedene U-Mannschaften trainiert, hat auch die 2. Mal trainiert. Bei St. Pauli war er in der Saison 2016-17 Scout.
Okay. Was ich ganz spannend fand in dem Zusammenhang, das habe ich auch mal gelesen, dass das ja eigentlich auch ein Grund ist, weshalb Toni Kroos so ein Familienmensch ist und so eine Nähe zu seiner Familie und zu seinen Kindern sucht, weil er das eben nicht so kennt, weil er seinen Vater eigentlich immer als sportlichen Vorgesetzten hatte im Jugendbereich.
Drill, drill, drill.
Ja.
Ja.
Und er quasi diese Vaterfigur nie hatte, sondern weil sein Vater gleichzeitig immer sein Coach war. So, ne?
Das hat er auch mal in seinem Podcast erzählt.
Ja.
Und auf diesen Podcast bezieht sich die 11. und letzte Behauptung, mit seinem Bruder Felix Kroos macht er einen Podcast, der heißt Einfach mal heben.
Nein, Da heißt, ich sag jetzt aber nicht, wie der heißt, weil nicht, dass die Leute dann uns nicht mehr hören, okay, sondern seinen Podcast einleihen. Der ist einfach mal Luppen.
Ja. Das war Toni Kroos in diesem Podcast. Schön, dass du dabei warst. Viel Erfolg am Samstag. Aber ich bin trotzdem für Borussia Dortmund.
Ein lupenreiner Hattrick.
Ja.
Ist dein Vater eigentlich dann in der Familie, bei denen der Martin Driller?
Warum? Der hat nicht für Hansa Rostock
gespielt. Nee, aber weil er ihn so drillt.
Ach so.
Oh Mensch, Auge. So, ich habe heute eine besondere Überraschung für dich und möglicherweise auch für euch. Ich hoffe, mein Handy ist jetzt hier richtig mit diesem Endgerät hier, mit dem wir aufzeichnen, verbunden. Und zwar habe ich mir überlegt, das kommt ja nun auch nicht alle Tage vor, dass Bayer Leverkusen zwei Titel und unter anderem den Meistertitel in die Höhe beziehungsweise der Fanmasse präsentieren darf. Und es gibt eine gemeinsame Kollegin, die ich angeschrieben habe, die arbeitet auch für die Sportschau. Die hast du häufig als Moderatorin, du zum Beispiel auf den Ohren, wenn du für Audio Netcast die Spiele über 90 Minuten überträgst. Das ist Lisa Tellers, die auch das Heimspiel für den HR, den Hessischen Rundfunk, moderiert zum Beispiel. Und die war gestern auf der Meisterfeier von Bayer Leverkusen. Und ich habe sie mal gefragt, also wen sie denn da so alles getroffen hat. Und habe sie auch gefragt, ob Leverkusen denn überhaupt so richtig feiern kann oder ob dieser verlorene Europa-League-Titel bei denen auch noch irgendeine Bedeutung hatte. Und das hier hat sie für dich und für euch mir geantwortet.
Also die können definitiv feiern. Ich war sogar ein bisschen überrascht und auch beeindruckt, was für eine Ausdauer die haben. Und es war vor allen Dingen eine super schöne Stimmung und Atmosphäre. Wenn man ehrlich ist, wenn man nach München in den letzten Jahren geguckt hat, hat das einen ja jetzt nicht so wirklich geflasht. Das war gestern anders. Man hat einfach gesehen und gemerkt, dass die Menschen euphorisiert sind, dass sie sich auch mit Leverkusen freuen. Das hat natürlich auch nochmal einige Fans, Menschen mobilisiert, gestern vorbeizukommen. Und man hat gar nicht gemerkt, dass sie die Europa League verloren haben. Das war gar kein Thema und das hat der Stimmung auch echt keinen Abbruch getan. Die haben super ausgelassen gefeiert. Es war eine sehr angenehme, friedliche Stimmung auch mit diesen ganzen Fans. Und ja, also Leverkusen kann definitiv feiern. Ich habe Simon Rolfes auch darauf angesprochen, dass sie es ja eigentlich gar nicht gewohnt sind als Vizekusen, ob er irgendwie vorher nochmal trainiert hat. Da hat er dann auch gelacht und meinte, nee, ins Trainingslager ist er nicht gegangen, aber sie sind ja alle topfit, auch beim Feiern, das passt schon. Und das hat man gestern definitiv auch gemerkt.
So, das war Frage Nummer 1.
Finde ich sehr gut.
Oder?
Ganz kurz von mir,
ja,
weil die Überraschung gelungen ist.
Lisa Teller.
Finde ich gut.
Und jetzt habe ich noch eine zweite Frage ihr gestellt. Und zwar, wer ist ihr denn so gestern besonders aufgefallen?
Wer war der Vollste?
Und wie nah ist sie vor allen Dingen auch Xabi Alonso gekommen? Die sind da ja ähnlich nach dem Vorbild wahrscheinlich von Holstein Kiel, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, mit so Doppeldeckerbussen durch die Gegend gefahren. Also wer ist besonders aufgefallen und wie nah ist sie Xabi Alonso gekommen?
Also immer ganz vorne mit dabei war Lukas Radetzky, der hat sowohl in der Nacht auf die Meisterschale aufgepasst, habe ich mir sagen lassen. Wer mit dem Pokal geschlafen hat, das konnte ich irgendwie nicht so ganz verifizieren. Aber der ist natürlich auch immer vorne mit dabei. Aber auch Jonathan Tah, ehrlicherweise, ist der mit seiner Gang rund um Frimpong und Boniface da auch immer wirklich am Rumtanzen und die Hüften am Schwingen. Also der war wirklich auch immer gut mit dabei. Und allgemein waren die ganz gut auch im Tanzen, das muss man sagen. Also wenn die Latina-Songs da losgingen, dann wurden auch die Hüften geschwungen. Und das von einem Jonathan Tah, will man gar nicht meinen bei seiner Statur. Aber der war echt immer so mit Boniface und Frimpong ganz vorne mit dabei. Also die hatten schon echt Spaß. Xabi Alonso war auf dem anderen Truck, die Spieler waren auf dem ersten und Xabi Alonso mit seinem Trainerteam um Simon Rolfes dann auf dem zweiten, wo ich dann auch war. Und ja, der ist wirklich so, wie er auch im Fernsehen rüberkommt und wie er schon die ganze Saison war, sehr besonnen, sehr ruhig, sehr in sich gekehrt. Ja, und einfach freundlich. Also der ist jetzt nicht so wirklich aus sich rausgekommen beim Feiern. Er war auch da sehr kontrolliert und eben ja, einfach sehr, sehr gelassen und ruhig, hat das Ganze wirklich genossen. Das hat man ihm schon angesehen. Aber so wirklich mehr als, ich sag mal, in die Menge winken und ja, auch einfach mal Lächeln zu schenken. Das war dann bei Xabi Alonso nicht drin. Der ist da einfach nicht der Typ für. Und das war aber auch authentisch, weil genauso ist er auch. Und das passt auch einfach zu ihm.
Ich habe noch eine Anmerkung, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister ist und Pokalsieger. Das sind doch, Jonathan, Tatsachen, ne?
Definitiv. Eine letzte habe ich noch, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Aber ich fand das ganz schön. Das sind sehr tolle Eindrücke, oder?
Ich finde das total, total spannend. Ich hab nämlich die Übertragung gestern nicht gesehen.
Ja.
Für mich sind das alles völlig neue Informationen. Ich finde, das sind tolle Einblicke, die wir durch Lisas Anwesenheit bekommen.
Für Sportschau, aber vor allen Dingen natürlich für Anstoß auf dem Leverkusen-Truck unterwegs. Und genau, dann wollte ich natürlich noch wissen, wer ist so das absolute Firebeast gewesen? Und vielleicht auch, welche Prominenten oder Menschen, die man kennt, hingen da denn noch so ab?
Rudi Völler.
Boah, ich tue mich schwer, da jetzt jemanden als Firebeast Nummer 1 zu betiteln. Also Lukas Radetzky war schon immer vorne mit dabei, der hat auch so ein bisschen den Ton angegeben. Ansonsten aber wirklich auch die Gang um Frimpong, Boniface und Jonathan Tah, die hatten echt Spaß, die haben echt getanzt und alle auch so mitgerissen. Das würde ich jetzt mal so als die Anheizer, würde ich die jetzt mal bezeichnen. Ansonsten hatten einfach alle, glaube ich, Spaß. Der eine ein bisschen ruhiger, der andere dafür ein bisschen wilder und so war das, glaube ich, eine ganz gute Mischung in Leverkusen. Promis habe ich gar nicht so viele gesehen, entdeckt. Viele aus der Politik war auch am Start. Karl Lauterbach zum Beispiel, der Gesundheitsminister, ist ja Leverkusen-Fan. Er hat seinen Wahlkreis in Leverkusen, hat er mir verraten und ist schon seit vielen Jahren eben deswegen auch Leverkusen-Supporter und der war auch im Stadion, mit dem habe ich kurz gesprochen. Ansonsten habe ich mich eher auf die Mannschaft fokussiert, anstatt mal rechts und links nach Promis Ausschau zu halten. Aber es waren auf jeden Fall ein paar vor Ort. Ansonsten sind, glaube ich, viele auch ehrlicherweise in Berlin kleben geblieben.
Kann man sagen, dass Karl Lauterbach der Daniel Günther von Holstein Kiel ist?
von Bayer Leverkusen.
Von Bayer Leverkusen, Entschuldigung, genau.
Und von der SG Flensburg-Handewitt.
Ja, genau, das kann man, glaube ich, sagen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Also nochmal Lisa,
tolle Überraschung. Vielen Dank, Lisa. Schöne Grüße an dich. Bis bald.
Stimmt, ihr seht euch ja wahrscheinlich bei der EM, beziehungsweise ihr seid in einem EM-Team, oder? Aber sie wahrscheinlich auf den Straßen, durch den Stadien,
nicht, dass
ne?
wir uns sehen werden. Ja. Ich bin hauptsächlich in Hamburg und Berlin und in Leipzig auch. Nee, ich glaube nicht. Sie hat da ein anderes Cluster erwischt. Sie kommt ja aus Nordrhein-Westfalen.
Ah, okay.
Das war sehr schön und jetzt warten alle ganz gespannt auf die Auslosung. Also die erste Runde des DFB-Pokals, die wird ja am kommenden Samstag um 18 Uhr im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Live zu sehen in der ARD-Sportschau. Das, was jetzt kommt, ist viel spannender, ist viel interessanter, denn wir verlosen eine Anstoßtasse, weil ihr gespendet habt für Helping Tessie. Helping Tessie ist eine gemeinnützige Organisation. Das Geld, das Helping Tessie einsammelt, kommt einem Waisenhaus in Kamerun zugute. Das Geld, das ihr gespendet habt, kommt eben auch diesem Waisenhaus der Organisation Helping Tessie zugute. Dafür vielen Dank von mir, vielen Dank von Fabian. Und Fabian, du darfst jetzt hier einen Gewinner oder eine Gewinnerin rausziehen.
Also ich muss dazu sagen, wir haben die Teilnehmer alle in eine
Tasse,
in die Helping Tassi gepackt. Und da wird jetzt noch einmal ordentlich durchgerührt. Man kann das hören im Hintergrund.
Das sind nicht die Nüsse, die hier auch noch stehen. Die bleiben ja Fabian immer im Halse stecken. Die Lose wird er sich nachher auch in den Mund stecken und runterschlucken.
Möchtest du ziehen oder soll ich?
Nee, du ziehst.
Wirklich jetzt?
Ja.
Ganz sicher?
Du bist nervös, ne?
Ich bin ein bisschen nervös, ja, weil ich möchte...
Trommelwirbel.
Ich muss dazu immer sagen...
Oh. Ja, was musst du dazu sagen?
Ich bin immer so, ich mag das denn nicht sozusagen, wenn man jetzt einen rauszieht und ich sag mal 500 jetzt verlieren, weißt du?
Du musst ein paar Leute enttäuschen.
Ja, genau.
Das ist immer so. Er grabbelt mit drei Fingern, mehr passen nicht in die Tasse, in der Lostrommel. Die Tasse ist ja gleichzeitig eine Lostrommel. Ich mach weiter auf Spannung. Und er zieht einen los.
Du darfst öffnen.
Ich darf öffnen.
Ja. Die Anstoß. Tasse, die Kulttasse, den Kultbecher gewinnt.
Björn,
herzlichen Glückwunsch, Björn.
Björn, wir kennen deinen Nachnamen möglicherweise.
Ich nicht.
Du nicht. Wir werden ihn nicht verraten, wenn wir ihn wüssten. Wir würden ihn nicht verraten, wenn wir ihn wüssten, weil wir brauchen ihn jetzt natürlich.
Ja.
Schick uns doch bitte eine persönliche Mitteilung. Björn ist ja mit uns über Anstoß-Podcast bei Instagram in Kontakt getreten.
Ja.
Und da bitte eine Nachricht mit deiner Adresse hinterlassen. Das wäre ganz wichtig, weil sonst könntest du die Tasse nicht kriegen. Der 7,5-Tonner steht vor der Tür, der wird dann noch mit der DHL-Reklame beflockt und demnächst bei dir vor der Haustür auftauchen und die Tasse standesgemäß abliefern. Wir brauchen deine Adresse.
Wir gratulieren natürlich die Gottschalk-Brüder.
Wir gratulieren Björn für die Tasse und sagen allen anderen herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Ja.
Manchmal ist man eben nur zweiter Sieger. Und das ist bei denen, die die Tasse nicht gewonnen haben, leider jetzt so. Aber das ist part of the game.
Man muss natürlich dazu sagen, am Ende ist dann ja auch gleichzeitig auch noch die Organisation Helping Tessie der Sieger, weil da war am Ende dann ja auch noch eine Spendensumme, die zusammengekommen ist. Wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Und alle anderen, das wird bestimmt nicht das letzte Anstoß-Accessoire gewesen sein, was wir raushauen. Also hört uns weiter, gemeinsam sind wir stark. Vielen Dank für euren Einsatz und euer Mitmachen.
Ja, jetzt müssten wir eigentlich noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen. Ja. Ich habe gar keinen.
Hast du gar keinen?
Nee, ich müsste mal nachdenken. Ist dir einer so spontan eingefallen oder hast du einen vorbereitet, der es auf unsere Liste schaffen soll, auf unsere kleine Playlist?
Whitney Houston. My love is your love.
My love is
Olaf.
Is Olaf. Dann bringen wir Whitney Houston, weil Fabian heute so viel hustete. Nochmal ganz groß raus. Von mir gibt's One Moment in Time.
Oh ja, für die SG Flensburg-Handewitt.
Und für Bayer Leverkusen. Für den Jahnsinn aus Regensburg, der es vielleicht in die zweite Liga schafft. Und natürlich
und für Greifswald.
Für Fortuna Düsseldorf und für den Greifswalder FC, der den Landespokal in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen hat.
Alle haben sie von dem großen Los Holstein Kiel geträumt. Und für Greifswald ist es möglicherweise jetzt bald wahr.
Das ist zum Greifen nah. Genau. So, eine sehr lange Anstoßfolge geht zu Ende. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und dir gute Besserung, dass der Husten aufhört.
Dankeschön. Euch eine schöne Woche. Bis bald und macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.